Radio 1. Hörbar Brust. Die Wiederholung.
Herzlich willkommen zu 2 Stunden Hörbar, zu dieser Wochenendsendung. Es gibt ein Bild, das alleine schon so wundervoll ist, dass es ausgereicht hätte, diesen Mann heute in die Sendung einzuladen. Stellen Sie sich einfach vor, Sie laufen an einem kühlen Tag durchs wunderschöne Oberösterreich und beobachten plötzlich jemanden dabei, wie er versucht, mit dem Mund sein Auto aufzuschließen, also mit den Lippen den Schlüssel ins Schloss zu stecken und umzudrehen. Er hat Arme, er hat Hände. Hat er eine Wette verloren oder hat er den Verstand verloren?
Hörbar Rust. Heute mit
Fritz Karl, 43, Schauspieler. Karl kommt im österreichischen Gmunden zur Welt. Seine Eltern betreiben einen Gasthof, also ist es Omama, die mit dem Buben zur Aufnahmeprüfung für die Wiener Sängerknaben fährt. Fritz Karl wird angenommen, bleibt 4 Jahre, erlebt Erfolge, aber auch extremen Drill. Er bricht aus, besucht mit 17 das Max-Reinhardt-Seminar und besteht auf den Theaterbühnen. 1995 bekommt er für seine Rolle in Höhenangst den Max-Ophüls-Preis. Der Schauspieler scheint das Glück zu haben, sich seine Rollen aussuchen zu können. Wir sehen ihn jedenfalls immer wieder sehr gerne, am liebsten aber heute hier. Fritz Karl, jetzt zu Gast an der Hörbarust auf Radio 1.
Herr Karl, willkommen nochmal.
Hallo.
Ich weiß ja, was hinter dieser Geschichte steckt. Ich weiß ja, warum Sie so ein jämmerliches Bild abgegeben haben. Ja, und wenn Sie das jetzt erklären, wie es dazu kam, dann können Sie ja auch gleich schon mal einen Bogen zu Ihrer wahren Leidenschaft neben der Schauspielerei spannen.
Ja, das hat mit meiner Leidenschaft mit dem Fliegenfischen zu tun und im Speziellen mit dem Huchenfischen. Der Huche ist einer der größten Salmoniden, die es gibt, also eine Lachsart. Und das ist der Donaulachs, wird er genannt. Und den gibt es nämlich ganz, ganz selten. Aber wenn es dann kalt wird, so im November, Dezember, Januar, Februar, fange ich an, diesem Huchen nachzustellen. Das heißt, mit der Angelausrüstung, man ist da ständig in Bewegung, man ist nämlich im Fluss. Man ist sowohl selber im Fluss, wie auch man steht im Fluss. Das ist sehr, sehr kalt. Sie vorstellen, im Winter, meistens ist es noch eine Eisdecke, die muss man aufbrechen, man ist im Schnee. Und wenn man dann versucht, nach einigen Stunden sozusagen sein Auto zu öffnen und die Hände sind so klamm, dass man nichts mehr halten kann und man muss vielleicht auch noch dringend pinkeln gehen.
Im Auto?
Nein, aber zumindest heimfahren oder so. Ja?
Sie machen in Ihr Auto?
Nein, ich mache nicht in mein Auto, wenn ich es nicht aufkriege. Auf jeden Fall, das führte dann zu dieser fürchterlichen Situation, dass ich den Autoschlüssel dann irgendwann im Mund hatte und versuchte, sozusagen das Schloss aufzusperren. Demütigend, ich weiß. Ja, man muss ja das...
Oh Gott!
Ich hätte diese Geschichte nicht erzählen sollen.
Das ist eine wundervolle Geschichte. Aber Sie machen sowieso ganz komische Sachen. Dass Sie so alt geworden sind, das sage ich bei allem Respekt. Sie sind immerhin noch 2-3 Monate jünger als ich. Also ich bitte Sie. Ist ein Wunder. Denn Sie haben auch schon sich in den Kopf gesetzt, stehend eine Wasserrutsche. Dass das kommen musste, wussten Sie, dass Sie damit jetzt konfrontiert werden.
Ich glaube, das Problem ist, wenn man das hört, dass jemand eine Wasserrutsche stehend hinunterrutscht, hat man so irgendwie den Eindruck, das ist ein Kinder- oder Bubenstück, oder?
Oder ein Irrer einfach mal wieder. Ja. Also wenn dieselben Leute, den Oberröster, die Sie gesehen haben, während Sie mit dem Mund Ihr Auto aufschließen, Sie auch stehend. Ich frage mich, was war das? War das eine kurze Rutsche wenigstens oder war das auch noch eine mit so Kurven? Also sind Sie irre oder ganz irre?
Nein, das war eine lange Rutsche. Dazu muss man sagen, ich habe so eine kleine Jazzband gehabt und wir waren unterwegs und wir hatten in Villach, das ist ein Ort in Kärnten, eine Stadt in Kärnten, hatten wir einen Gig und haben dort übernachtet oder eigentlich besser gesagt durchgezecht und sind am nächsten Tag, nachdem wir einen Seniorenteller zu uns genommen haben.
Zum Frühstück. Lecker.
Also weil das war so eine Kuranstalt, wo wir schließlich landeten um 9:30 Uhr in der Früh.
Weil Sie die Damen, die dort wohnten, abgeschleppt haben oder warum?
Nein, wir wollten schwimmen gehen und da war auch dieses Seniorenverköstigungsanstalt war da offen. Und wir sind hineingegangen, haben einen Seniorenteller gegessen und sind anschließend auf die Wasserrutsche. Das war eine relativ lange Wasserrutsche. Und mein Trompetenspieler, der rutschte vor, das war eigentlich meine Rettung.
Im Sitzen?
Im Sitzen, ja. Ich habe gesagt, Es ist stehend angesagt und ich war der Erste, der stehend hinuntergerutscht ist. Und es wäre alles gut gegangen.
Wenn nicht?
Wenn es mich nicht umgedreht hätte und ich habe das Ende der Rutsche nicht gesehen. Das heißt, die Füße wurden weggeschleudert und der Kopf blieb an der Kante übrig.
Wow.
Ja, aber ich bin noch da.
Ja, aber nicht mehr so wie vorher.
Nein, ich habe mehrere künstliche Bandscheiben.
Ja, Sie lachen.
Ja, die sind ja super.
Künstliche Bandscheiben ja, sind
das
super?
Ist ja wunderbar. Mein Problem war, ich habe das ja nicht sofort gemerkt. Nicht? Also war zwar hier die Nase und das war alles gebrochen, aber ich wusste nicht, dass mein Genick so in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Also das habe ich erst nach 2-3 Jahren gemerkt.
Da kamen so Lähmungen.
Ja, beim Klavierspielen hing der eine Finger und ich konnte keine Läufe mehr spielen.
Das hier ist ja, als Österreicher sind Sie entschuldigt, falls Sie unseren Claim nicht kennen, ein Radio nur für Erwachsene. Und da wir mit unseren Hörern altern, ist auch das Thema Bandscheibe, das vor 20 Jahren bei Radio 1, gut abgesehen davon, dass es den Sender da noch gar nicht gegeben hat, das Thema Bandscheibe ist bestimmt in der Top 3.
Also ich dachte, das ist ein Tabuthema.
Oh nein, überhaupt nicht, im Gegenteil. Weil jeder hat einfach schon mal in einer WG gewohnt, aber jeder hat auch schon mal eigentlich einen Bandscheibenvorfall gehabt und manche inzwischen sogar mehrere. Und wenn Sie jetzt sagen, künstliche Bandscheiben sind super.
Ach, das ist super, ja.
Das ist also eine OP, die auch nicht riskant ist?
Nein. Also das ist, um es genau zu erklären, das ist ein Schnitt nach Kuscher.
Gut, ich sehe schon, wir müssen es vertagen, weil jetzt müssen wir erstmal
einen Schnitt nach Kuscher. Ein Schnitt nach Kuscher hier am Kehlkopf. Der Kehlkopf und die Luftröhre wird zur Seite geklemmt und dadurch kommt man ganz wunderbar zu den Bandscheiben, kann die kaputten Bandscheiben rausziehen. Künstliche Bandscheiben, Sulzeum D8 heißt das, glaube ich. Das ist eine künstliche Bandscheibe, die elastisch ist, wird hineingegeben. Nach 4 Tagen war ich aus dem Spital, 2 Wochen später war ich wieder Skifahren.
Ach, wir reden jetzt aber über die Bandscheiben, die sich im Genickbereich befinden, im Nackenbereich,
im Halswirbelbereich. C5, C6, C7, ist genau das. Sie hören, ich bin Hypochonder, ich kenne mich da aus.
Ja, was ist denn mit den tieferen? Da kann man ja nicht, ist das riskanter?
Die sind bei mir noch super.
Chad Baker haben Sie mitgebracht. Ihr erster Song, Alone Together. Gibt es da eine Geschichte zu oder ist der einfach schön?
Er ist einfach schön und dieser Vorfall mit den Bandscheiben, wir machten damals einen Chad Baker-Abend, das ist einfach nur Chad Baker-Lieder. Das ist so irgendwie die Verbindung zu meinen Bandscheiben.
Bitte. So, das war schön, entspannt. Wir kommen ein bisschen runter. Gut, Sie werden jetzt nicht wach von dieser Musik, aber es ist eine schöne Sonntagsmusik. Chad Baker, Alone Together. Zu Gast ist heute der Schauspieler Fritz Karl, der am 21. Dezember 67 im oberösterreichischen Gmunden am Nordufer des Traunsees zur Welt kam. 13.000 Einwohner im österreichischen Salzkammergut. So, jetzt können wir es verorten. Sie haben Geburtstag mit Kurt Waldheim.
Na, ja, echt?
Sorry.
Nein, wirklich?
Aber auch mit Anke Engelke und Cem Özdemir. Also Cem Özdemir habe ich jetzt nur genannt, weil er am selben Tag wie Anke Engelke zur Welt kam.
Ja, ich glaube auch Lenin oder Stalin sind auch dabei. Die gab es, glaube ich, da auch am 21. Dezember. Ja? Ja. Aber Kurt Waldheim, ja. Das wusste ich nicht. Wahnsinn, das habe ich vergessen.
Ich schwöre, ich habe es vergessen.
Ich schwöre, ich kann mich nicht erinnern.
Ihre Eltern hatten einen Gasthof am Traunsee.
Entschuldigung, ich bin noch völlig...
Also so schlimm ist es doch
nicht. Ja, schon. Ja, weil ich ja damals war ich relativ jung, wie diese ganze Bewegung, also der Republikanische Club in Österreich, das war so eine sehr politische Bewegung, die sich sozusagen gegen die aufbegehrt hat und sagte, Moment mal, Freunde, das geht nicht, dass der jetzt da mehr oder weniger ein Kriegsverbrecher, dass der jetzt unser Bundespräsident wird, nicht? Und dann gab es ja auch die Gegenseite, die andere Bewegung, die jetzt erst Recht-Bewegung, ja?
Das wird man ja wohl noch mal sagen dürfen.
Ja.
Ja, gut, aber jetzt brauchen Sie einen Moment ein Wasser oder können wir weiter?
Ich nehme einen Schluck Wasser.
Gut,
dann.
Alles klar. Ihre Eltern, ich wiederhole mich da gerne, hatten einen Gasthof am Traunsee.
Ja.
Aber auch einige Kinder neben Ihnen noch. Wie viele Geschwister haben Sie?
Drei.
Drei Geschwister, zu viert also.
Ja.
Und sind Sie so in der Mitte? Oder?
Nein, ich bin der Älteste.
Der Älteste?
Ja, das ist immer das Schwierigste.
Also mussten Sie auf Ihre Geschwister dann auch regelmäßig aufpassen? Weil Gastronomie bedeutet ja in der Regel, dass sich diesem Gewerbe alles unterordnet.
Ja, das stimmt. Das war so ein richtiger Familienbetrieb. Und das Fürchterliche ist, wenn der Hochsaison ist, das ist meistens im Sommer, wenn die Kinder Ferien haben, nicht? Das heißt, ich bin mit meinen Eltern eigentlich nie auf Urlaub gefahren. Also das war erst, glaube ich, mit 13 oder 14 hat dann meine Mutter mal die Kinder geschnappt und meinem Vater gesagt, so, die Kinder haben noch nie das Meer gesehen. Jetzt fahren wir dahin und kann mich erinnern, mein Bruder war, glaube ich, 10 und war fassungslos und sagte, mein Gott, das muss so viel gekostet haben, den ganzen Sand hierher fahren.
Wo waren Sie denn? Wo sind Sie denn hingefahren?
So ein Hausmeisterstrand, wenn man in Österreich sagt, Kaorle oder Pibione oder
also
sowas.
Also nach Italien?
Ja.
Hausmeisterstrand?
Ja, weil das sich ganz Wien trifft.
Und mussten Sie kellnern auch?
Ja. Das war, also mit 13 habe ich da angefangen. Das war eher, glaube ich, meine Eltern waren da nicht sehr glücklich, weil wahnsinnig war ein ganz schön schlechter Kellner.
Ach, da, ja, alles klar. Das heißt, also Sie mussten nicht lange kellnern.
Ich musste nicht lange kellnern.
Weil Ihnen ständig irgendwas hingefallen ist.
Nein, gar nicht. Der war irrsinnig langsam und ich war, glaube ich, nicht sehr freundlich zu den Gästen. Nicht? Also wenn man so am Land ist, ist ja immer das Wichtigste, dass man sofort immer die Leute begrüßt und grüß Gott, ja, bitte, nehmen Sie Platz. Und immer dieses fast devote, höfliche. Nicht, was man so genießt in Wien in den Kaffeehäusern, da sind die Kellner da wirklich böse. Ja. Und ich mochte das nie. Mein Vater hat mich da wahnsinnig gequält und dann irgendwann habe ich sogar die Hunde begrüßt, der Gäste, und es war dann zu viel.
Okay, das kann ich mir vorstellen.
Und ich wurde von dieser Position abgezogen und wurde dann Hausmeister. In meinen Ferien war ich dann Hausmeister im elterlichen Haus.
Was bedeutet das, dass Sie dafür sorgen mussten, dass die...
Ich musste immer so irgendwelche Gruppen...
War das denn auch ein Gasthof zum Übernachten?
Ja, das hatte, das war so ein Riesenkomplex mit Diskothek und Restaurant und Ferienwohnungen und Mieten.
Also kamen dann da auch immer potenzielle junge... Ah, Sie gucken, Sie verstehen gleich, was ich meine.
Ja, ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Ja.
Ja, normalerweise muss man sich ja irgendwie auftakeln und erstmal losfahren als Junge und 15, 16, 17...
Nein, das musste ich nicht.
Das war heißt, der Knochen kam zum Hund.
Ja, genau. Ich saß am Fluss und sah die Fische vorüberschwimmen.
Ach, ein schönes Bildnis. Sie fliegen Fischer. Gut, wenn jetzt also der Knochen zum Hund kommt oder viele Knochen zu Ihnen im übertragenen Sinne, konnten Sie dann ja wahrscheinlich auch sehr früh, hatten Sie Narrenfreiheit. Also als junger Hausmeister, als pubertierender Junge, als ältestes Geschwistermitglied?
Ja, aber das ist natürlich auch ein wahnsinniger Druck, nicht? Das hat man schon eine gewisse Verantwortung als Hausmeister. Nein, so viel Zeit hatte ich da auch nicht, weil, wie gesagt, das war mit 13, 14, ich hatte dann eben Schule und dann bin ich mit 16,5, 17, habe ich ja schon wieder das Landleben verlassen, weil da bin ich nach Wien und bin an die Schauspielschule. Also diese kurze Zeit, die war heftig und wild, aber war kurz. Ich lernte aber auch da auch in dieser Zeit die Mutter meiner drei großen Kinder kennen, nicht? Die habe ich mit 15 kennengelernt in der Schule.
Christiane, also, Sie haben sehr früh geheiratet, mit 19, glaube ich.
Na, da war das erste Kind da. Geheiratet habe ich später.
Das ist ja... Habe ich nicht gewusst, dass das bei Ihnen so lodderig zugeht.
Ja, ich habe auch noch immer ganz ein schlechtes Gewissen.
Mit 15 kennengelernt, das heißt, Sie waren dann auch mit ihr fest zusammen oder haben Sie sie nur kennengelernt? Das ist jetzt im Nachhinein, so wie Sie jetzt gerade ausatmen.
Ja, genau, das verschwimmt dann. Also Kurt Waldheim, ich kann mich nicht erinnern.
Wir werden das vielleicht jetzt hier an dieser Stelle nicht vertiefen. Wir kommen schon zum nächsten Lied, denn dann ist die erste halbe Stunde schon rum. Bonnie Prince Billy haben Sie mitgebracht. Master and Everyone heißt es. Und welche Geschichte steckt dahinter?
Also eigentlich, das ist... die musikalische Liebe, die mich mit meinem Sohn verbindet, mit meinem Zweitgeborenen. Ich habe fünf und das ist mit Aaron. Aaron ist 20 und hat auch eine Band und macht wahnsinnig viel Musik. Und das ist der mich eigentlich mit Musik versorgt. Das ist immer, ich bin immer ganz überrascht, welche Sachen, dass er mir da vorspielt, herbeizieht und so. Vor allem die ganzen Indie-Sachen, die kriege ich eigentlich alle von meinem
Sohn. Lebt der Aaron in Wien?
Der Aaron lebt in Wien.
Und gibt es da gute Musiksender?
Ja, FM4 ist okay.
Man muss ja auch irgendwo Inspirationen kriegen.
Ja,
man
hat ja keine FM4 Lust, ist okay, aber das ist, der ist in so einer Community, würde ich mal sagen, die sich wahnsinnig viel anhören und auch da so eigentlich fast ins mit Internet ausländische Sender hören und sich da unglaublich damit beschäftigen. Das habe ich gar nicht so und das macht er aber.
Also Wien hat ja an sich auch eine gute Musikszene.
Ja, der spielt ja auch irrsinnig viele Instrumente. Der spielt ja 5, 6 Instrumente. Er hat auch eine Band.
Der macht selbst
auch Musik. Und die Musikszene in Wien ist richtig gut, super, ja, das ist toll.
Also wenn Sie mal denken, weiß ich ja gar nichts drüber, mal abgesehen von Kruder und Dorfmeister, von dem man sich jedes Album kaufen kann.
Kreisky zum Beispiel, ganz tolle junge Band.
Oder alles, was die Vienna Scientists, Sie haben ja also unter diesem Deckmantel Vienna Scientists viele verschiedene Bands auf CDs zusammengeholt. Also können Sie Blanco kaufen, sage ich jetzt mal. Aber wir hören ja jetzt Bonnie Prince Billy, Master and Everyone. Zu Gast ist heute der Schauspieler Fritz Karl. Zu Gast ist heute der lustige Schauspieler Fritz Karl. Es war ein Schütz in seinen schönsten Jahren. Der wurde weggeputzt von dieser Erde. Wie geht's weiter?
Ich weiß nicht, das ist Jännerwein, aber ich bin da nicht textsicher. Das ist das Jännerwein-Lied, oder?
Ja, das haben Sie mit Ihrer Oma mal immer gesungen.
Wahnsinn, also das sieht es. Ja, aber ich kann den Text nicht mehr.
Man fand ihn erst am 9. Tage bei Tegernsee am Preißenberg. Auf hartem Fels hat er sein Blut vergossen. Und auf dem Bauche liegend fand man ihn. Von hinten war er angeschossen, zerschmettert war sein Unterkinn. Und das geht dann noch 100 Jahre so weiter. Mit Omama haben sie gesungen. Und Omama war auch diejenige, die sie zu der Aufnahmeprüfung gefahren hat, als es zu den Wiener Sängerknaben ging. Die Wiener Sängerknaben, ich erinnere mich, als ich jung war. Meine Oma fand die auch ganz toll und das muss bei Ihnen in Österreich natürlich noch, das war wahrscheinlich dann sowas wie ein Elitechor oder im wahrsten Sinne des Wortes. Oder was wussten Sie von denen? Da will ich mal hin oder die singen ja wie Mädchen oder?
Naja gut, man muss dazu sagen, also in Österreich ist es so, man wird Wiener Sängerknabe, Schauspieler und wenn man dann noch Glück hat, Lipizzaner. Das ist die perfekte österreichische Karriere. Nein.
Ja, nun.
Nein, ich wusste von den Sängerknaben gar nichts. Also meine Volksschullehrerin, die hat gesagt, er hat eine gute Stimme und da werden Aufnahmeprüfungen gemacht. Meine Eltern hatten naturgemäß keine Zeit, weil es war Hauptsaison und beauftragten sozusagen meine Großmutter mit mir dahin zu fahren. Es glaubte sowieso keiner, dass ich das schaffe, weil ich war ein extrem schlimmes Kind, ja.
Und, was heißt das?
Naja, ich habe nur Blödsinn gemacht. Ich habe Fliesen rausgestemmt, heimlich geraucht mit 5 und 6 Jahren schon. Ja, war ein früher Raucher.
Und
meine Eltern hatten wirklich alle Hände voll zu tun, wenn sie Zeit hatten, sich um mich zu kümmern. Und meine Großmutter ist da hingefahren und die Aufnahmeprüfung begann und ich wäre an der Reihe gewesen, nur man hat mich nicht gefunden. Weil ich war schon mit den Jungs spielen und dann, aber ich machte die Aufnahmeprüfung dann, nachdem er mich gefunden hat. Und das hat ganz gut geklappt. Und dann war ich bei den Sängerknaben.
Mit 8 oder 9 sind Sie da hingekommen,
genau,
ne?
Ja.
Für
viereinhalb Jahre bis zur Mutation.
So, das darf ich schon mal das nächste Mal gelacht, bis zur Mutation.
Ja.
Also das Sie werden verstehen, wenn das in Österreich ist, ist das Wort für Stimmbruch.
Nein, das ist wahrscheinlich dazu. Es ist, glaube ich, so ein Fachausdruck. Also, ich glaube, dass die meisten Österreicher auch nicht wissen, was Mutation ist. Es ist ein Fachausdruck für Stimmbruch oder für Mutieren, also sich verwandeln. Es gibt ja bei den Sängerknaben auch das Mutantenheim.
Ja. Das sind dann die, die in den Stimmbruch kamen und trotzdem dort noch die Schule
die Schule noch fertig machen dürfen. Aber ich bin mit 13, war früh pubertierend und früh mutierend.
Ja, das kann ich mir, entschuldigen Sie bitte, aber bei Ihnen sehr gut vorstellen.
Na gut. Und bin dann zurück wieder nach Oberösterreich.
Naja, dieses Zurück, das geht mir jetzt zu schnell.
Okay.
Es ist ein ziemlich harter Drill bei den Wiener Sängerknaben. Also na klar, da muss Disziplin herrschen und Jungs und wild und tolle Stimmen und so. Aber ich war schon ganz geschockt, als ich mir da ein bisschen was drüber durchgelesen habe. Sie sind auch im Sommer sind Sie zum Beispiel immer zum Wörthersee gefahren, in so ein Camp.
Ja, ins Internierungslager, wie wir es nannten. Das war in Sekirn am Wörthersee und da musste man einen Monat sozusagen auch die Stimme trainieren. Und man durfte aber nicht ins Wasser springen, man durfte nicht hineinspringen, man durfte nicht tauchen, damit die eustachische Röhre, also das im Ohr, damit es nicht nass wird und damit man sich nicht erkältet und die Stimme keinen Schaden erleidet. Oder zum Beispiel Fußballspielen wurde meistens im absoluten Silenzium, in der absoluten Stille durchgeführt. Das heißt, es war wie ein Geisterspiel. Man sieht da 24 Jungs auf einem Spielfeld und keiner schreit. Und es ist nur ganz still.
Und auch bei einem Tor durfte man nicht so jubeln?
Da gab es dann meistens einen Ausschluss. Also man hat da schon geschaut, wenn kein Präfekt, kein Erzieher da war. Aber das hat sich auch sehr verändert. Ich war jetzt vor eineinhalb Jahren einmal dort. Das ist alles sehr, sehr lockerer geworden. Also wir waren damals noch in Schlafsälen. Wir waren 24 Jungs in einem Schlafsaal. Um 6:30 aufstehen, anstellen in Zweierreihe, ab zur Dusche oder Dings, alles im Silenzium. Dann zum Frühstück, dann das Gebet, dann Frühstücken, dann Schule. Das war ein ganz, ganz ein genauer Tagesablauf mit dazwischen immer so Disziplinmaßnahmen wie eben Stille, Anstehen in Zweierreihe. Naja, man musste sich da vorbereiten sozusagen auf die Tournee, weil dann war man 3-4 Monate unterwegs mit einem Kapellmeister, mit einem Erzieher und mit einer Nurse.
Mit einem Erzieher?
Ja. Und deswegen mussten einfach die Kinder funktionieren. Und man hatte ein sehr, sehr straffes Programm. Also ich hatte ja damals leider das Pech, dass ich sehr viele Deutschland-Tourneen machte. Also ich war von Schweinfurt bis Paderborn bis Brunsbüttel in jedem Café in Deutschland und habe gesungen.
Sie wurden untergebracht entweder in so Jugendherbergen oder bei Pflege oder Pflegeeltern?
Ja, das war die Pflegeeltern, das war immer sehr rührend.
Schnitzel und Gulasch.
Genau, abwechselnd. Man kam an und sagte, jetzt bist du ja schon so lange von zu Hause weg und wir dachten, wir kochen was Österreichisches, was dazu führte, dass man monatelang einfach Schnitzel, Gulasch zu essen bekam.
Und Sie haben schon so ein Radar dafür entwickelt, wenn Sie irgendwo ankamen mit dem Bus?
Ja, also wir waren da unterwegs, man fährt dann von Station zu Station mit dem Bus und dann sammeln sich vor dem Bus sozusagen die Gemeinde, also die Eltern, die sozusagen die Pflegeeltern, die ein Kind aufnehmen. Man hat genau gesehen, anhand der Autos oder anhand der Kleidung, in welche Schicht das man kommt, wie man untergebracht wird, nicht? Und das, also das könnte man sofort die Leute scannen und sagt, aha, na, ich will dorthin, weil die wohnen wahrscheinlich so oder da habe ich ein Extrazimmer oder so. Das.
Nun haben Sie aber auch dort, Sie haben ja schon angedeutet, als wilder Junge, Sie haben es auch dort im Rahmen der Möglichkeiten krachen lassen und sind beim Rauchen erwischt worden auf dem Dachboden und haben damit wahrscheinlich, haben Sie eine Alarm- oder Sprinkleranlage oder was haben Sie ausgelöst?
Ja, das Rauchen war...
Ein Rauchmelder.
Der Rauchmelder, aber das Schlimmere war, dass wir immer ins Chemielabor eingebrochen sind und immer Experimente gemacht haben. Ja. Und da kam dann irgendwann mal die Feuerwehr, weil wir irgendwelche giftigen Gase, wir hatten nämlich dann den Giftschrank auch mittlerweile aufgebrochen und irgendwelche Gase stiegen auf und dann war so ein Großeinsatz und da wäre ich dann wirklich auch bei den Sängerknaben fast rausgeflogen. Das war so, also das stand so auf Messerschneide. Und es wäre fürchterlich gewesen, weil meine Eltern waren natürlich dann schon stolz und dieser kleine Ort Traunkirchen, ja, also neben Gmunden, wo ich eben aufgewachsen bin, da war man sozusagen irgendwie so eine lokale Berühmtheit, weil man bei einem Wiener Sänger kam. Also stellen Sie sich vor, kommt er dann nach 2 Jahren, wird er wieder rausgeschmissen. Das wäre nicht so gut gewesen.
Aber Sie sind dann tatsächlich zur Mutation, also zum Stimmbruch hin, haben Sie beschlossen, nicht dort zu bleiben, sondern sind ja zurückgegangen. Wir haben ja vorhin besprochen, dass Sie mit, weiß ich nicht, 13 sind Sie dann zurückgegangen.
Ja, ich bin wieder zurück aufs Land und ich glaube, die wirkliche Motivation war endlich eine gemischte Klasse zu besuchen. Und ich habe, glaube ich, mit 12 oder 13 meine erste Jeans gehabt, ja. Weil dort in diesem Internat, da hat man ja entweder die Internatskleidung an oder es gibt eine gewisse Dresscode, ja. Und auf Tournee hat man sowieso immer diese Matrosenanzüge an. Man muss sich übrigens seine Socken selber waschen.
Das ist ja skandalös, wenn das die Presse rauskriegt.
Ja.
Lenders in the Temple ist der nächste Song von Ihnen.
Ja, Conor Oberst, Wahnsinn, ich bin totaler Conor Oberst-Fan. Bright Eyes, das ist super. Das finde ich nur einfach gute Musik.
Conor Oberst, Lenders in the Temple, mitgebracht vom Schauspieler Fritz Karl. Wenn Sie uns eine E-Mail schicken möchten, ist hier die Adresse hörbar@radio1 und Sie können diese Sendung wie auch andere als Podcast jederzeit aus dem Internet abrufen. So, jetzt ist das auch gesagt. Ich habe ja, als ich so über Sie las und über Ihr Leben, habe ich so gedacht, ja, Österreich, endlich mal wieder ein Gast aus Österreich. Ich habe so ein bisschen querbeet über Österreich, was im Internet gelesen und bin auf so ein paar interessante Ortsnamen gestoßen. Und habe gedacht, also ich meine, es wird es in der deutschen Provinz auch geben, sehr lustige Sachen, aber in Österreich gibt es sehr lustige Sachen. Und ich habe Ihnen eine Kurzgeschichte geschrieben, die zu einem Teil aus Bezirks- und Ortsnamen besteht. Ich werde Ihnen die jetzt vorlesen und Sie geben einen Tipp ab, wie viele Ortsnamen in dieser Geschichte vorkommen.
Ja? Okay.
Oh Gott, hoffentlich ist das nicht total blöd. Achtung. Brauchen Sie einen Stift, um sich so
Notizen
zu machen?
Nein, ich im Kopf.
Es war Sonntag, Allerheiligen. Sie befand sich irgendwo im Diesseits, in irgendeinem kleinen Arschlochwinkel dieser Welt. Und es mag albern klingen, vielleicht war das hier auch Alberndorf, haha, aber es fühlte sich an wie eine neue Welt. Noch letzte Woche war alles anders. Sie lebte in Amerika, in Chicago, rieb sich die Ellbögen mit frischen Grapefruits ein, veranstaltete Schabernack, fühlte sich mal gut, mal schlecht, mal groß-klein, mal klein-klein, bis dieser Sausack sie unter einem dummen Vorwand in ihrem Paradies besuchte. Patsch machte die Fliegentür. Er roch nach Rum und kam geradewegs aus dem Chromwerk, einem Laden, der Liegefahrräder aus Edelschrott herstellte. Sie hätte ihren Handschuh liegen lassen. Ob sie sich denn mal außerhalb des Supermarktes treffen könnten, vielleicht auf einen Wein oder zum Fleischessen. 14 geschlagene Minuten hörte sie ihm zu. Auweia, rauswerfen, aber schnell, dachte sie. Fucking. Blieb aber stumm. Sollte sie einen plötzlichen Frauentod vortäuschen? Draußen vor der Tür derweil Hühnergeschrei. Alles flog wild durcheinander, der Stall war defekt. Sie prägte sich dieses Bild ein. Du, obergeil, in Pongau gibt's einen neuen Kotzgraben. Wollen wir da mal zusammen hinfahren? Sagte er gerade, als sie ihn spitz unterbrach. Pass auf, du gehörst einfach nicht zu meinen Favoriten. Schenk dir doch gerne noch einen Rum ein und verlass dann das Haus. Mein Teich ist ganz schmutzig, ich muss jetzt zum Frosch putzen. Ciao. Nicht einfach, ne?
Nicht einfach. 28.
Das ist jetzt nur geschätzt. Also, welche, was haben Sie erkannt?
Naja, fucking kennt man.
Fucking.
Fucking.
Ja.
Fucking, genau. Fucking. Spitz.
Ja, sehr gut.
Albern.
Sehr gut.
Da waren, kannte, wie viel sind es denn?
40.
Bah!
Das ist ganz schön viel, ne?
Oh, nette, ja gut, okay.
Also Arschlochwinkel, sowas denke ich mir natürlich nicht aus. Sowas gibt's wirklich. Es gibt
wirklich,
Arschlochwinkel.
Was?
Ich habe mir das auch notiert, ich weil dachte, ich wusste, Sie würden
Falle.
Fragen. Nee. Arschlochwinkel ist eine Gegend im Dachsteingebiet nördlich des Brentenkogel. Jetzt sagen Sie nichts mehr.
Jetzt bin ich sprachlos.
Ja. Paradies, groß, klein, 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 Sausack, Patsch, ja. Frauentod, Edelschrott, Handschuh, Treffen, 14, Fleisch essen.
Fleisch essen ist ein super Ort.
Fleisch essen ist zum Beispiel in der Gemeinde Kilb. Unfassbar. Das ist das Land, in dem Sie leben. Das schöne Land, in dem Sie leben.
Ich kann mich nicht erinnern.
Ach, ich lebe mal hier, mal da, sagen Sie doch.
Genau.
Jetzt. Sie leben wirklich mal hier, mal da. Sie leben
stimmt.
In München, Sie leben in Wien und Sie leben...
Im Salzkammergut.
Im Salzkammergut.
Obwohl wir jetzt gerade vorhaben, aus München ganz wegzuziehen und zurück in die Monarchie zu ziehen, nicht? Also nach Österreich.
Wir ist in dem Fall Elena Ullig, das
die
ist
Frau
eine,
Ullig, ja?
Eine Schauspielkollegin, aber auch ihre Herzdame, ihre... Ja. ihre
Ein Lebensmensch.
Lebensmensch. Sie haben gemeinsam zwei Söhne.
Ja,
eins und drei? Zwei und vier?
Wie? Nein, zwei.
Wie alt?
Ach so. Das ist der Gustav und der Emil. Also der Emil und der Gustav. Der Emil ist jetzt gerade 4 geworden und der Gustav ist 1,5.
Tja, irgendwann sind doch die Kinder aus dem Gröbsten raus, oder?
Jetzt sagen
Sie, nein, das Gröbste fängt immer gerade erst an.
Nein, das ist, stimmt wirklich, ja. Also die, was sagt er, kleine Kinder kleine sagen, große Kinder große sagen. Und wenn die Kinder dann aus der Schule heraus sind und wirklich dann es darum geht, welchen Beruf, das sie mal ergreifen wollen oder nicht ergreifen wollen oder was sie machen wollen mit dem Leben, dann wird es wirklich schwierig. Weil dann sind sie auch schon sehr eigenständige Menschen und da gibt es meistens dann wirklich auch heftige Reibereien, vor allem zwischen Vater und Sohn. Also das jetzt rückblickend oder so, jetzt haben sie sich irgendwie so ein bisschen gefestigt, muss ich sagen, war das die absolut anstrengendste Zeit.
Die ersten drei Söhne?
Na, das ist ja aber zwei Söhne. Die ersten sind also der Valerian, der Aaron, dann habe ich eine Tochter.
Ach, eine Tochter?
Das ja, ich habe sogar eine Tochter.
Ach, Sie haben gar nicht widersprochen, als ich sagte 5 Söhne. Oder haben Sie 5 Söhne und eine Tochter?
Haben Sie nicht gesagt 5 Kinder? Nein, ich habe 4 Söhne, glaube ich. Ich glaube, ich habe 4 Söhne. 4 Söhne und eine Tochter.
Also von denen Sie wissen.
Genau. Nein, es ist so.
Und klar, die Pubertät, die schwierigste Zeit. Und jetzt haben Sie das Ganze
nochmal
vor.
Auch nach der Pubertät, ja. Weil die Pubertät, die war mir dann, das, also wie meine zwei großen Söhne in der Pubertät waren, da war ich, glaube ich, vielleicht auch noch in der Pubertät. Auf jeden Fall, wir hatten da wahnsinnig viel Spaß. Das war irgendwie nicht so, das war nicht so anstrengend. Aber danach... Weil sie wirklich dann fertig waren mit der Schule und dann suchen, was sie machen sollen oder ob sie was machen sollen oder ob das System, in dem wir leben, sowieso kacke ist. Was soll ich da arbeiten? Das wird mir sowieso alles weggenommen. Schau doch die Bankenwirtschaften an, nicht? Also solche Sachen werden dann plötzlich diskutiert. Und das war wahnsinnig mühsam, bis die dann irgendwie da zu Potte gekommen sind. Aus.
aus. Ich überlege es, ob wir jetzt noch, ne, den Satz hole ich mir jetzt noch ab.
Ja, das wusste ich.
Das ist gar nicht schlimm, gar nicht schlimm.
Nein.
Entdecken Sie sich in Ihren Kindern wieder? Also ja. Sind die so unterschiedlich sie sein mögen? Ist da der wilde, kleine Rebell Fritz Karl in all den Kindern?
Ja, in dem einen mehr oder ein bisschen weniger, aber schon. Ich habe schon, also ich erkenne schon in meinen Kindern sehr viel von mir. Also zum Beispiel mein Ältester hat absolut dieselbe Körperlichkeit wie ich. Ja.
Was heißt das denn? Dass Sie Menschen gerne anfassen? Nein, jetzt ohne Quatsch, das ist ja körperlich sein. Nein, Sie verstehen das. Ich meine das nicht despektierlich oder negativ, sondern es gibt einfach
das
Menschen,
auch nicht
die...
despektierlich gemeint.
Die sich zur Begrüßung oder die zwischendurch mal einen Arm des Gegenübers anfassen oder jemand mal über die Haare streichen, das ist ja auch so eine Art von
Körperlichkeit. Ich rede eher vom Bewegungsablauf, also wie er geht und wie die Gesten sind und die Haltung.
Mhm. Ja. Entschuldigung, dass ich das so falsch verstanden habe.
Ja, an mir lag es nicht.
Für dich in eine Falle gestellt. So, jetzt haben Sie Blood, Sweat and Tears mitgebracht.
Ja, super, super Band. Das ist irgendwie so, Blood, Sweat and Tears habe ich kennengelernt durch meinen Musiklehrer. Mhm. Ja, und der mich also in der Musik wahnsinnig beeinflusst hat. Das war eigentlich nach den Sängerknaben, weil bis dorthin hatte ich ja nur klassische Musik auf dem Teller und kam dann sozusagen ins Gymnasium, also in diese gemischte Schule, und das erste, weiß ich noch, die erste Stunde Musikunterricht, und ich dachte, ich weiß alles, weil ich habe Oper gesungen, ich habe mit Unterkarian gesungen oder Bernstein. Was soll mir dieser Musiklehrer erzählen? Und er kam rein in der ersten Stunde und legte Blood, Sweat and Tears auf. Und es war irgendwie so, boah, sowas gibt's.
Schön, ja. Ja. Zu Gast ist heute der Schauspieler Fritz Karl. Und da es noch so viele Dinge gibt, über die ich mit Ihnen reden möchte und muss, handeln wir mal diese lästige Berufsvita ganz schnell ab. Natürlich geht es Ihnen nur darum, zu sagen, in was für tollen Filmen Sie mitgespielt haben. Und das haben Sie ja auch. Also Sie gehören, so viel Schmeichelei soll erlaubt sein, wie einige andere Schauspieler aber auch, zu diesen Garanten. Wenn ich Sie in einem Film sehe, freue ich mich, weil ich weiß, der kann nicht schlecht sein. So. Und ich muss aber auch sagen, dass ich ein bisschen gebraucht habe, um Ihr Gesicht Ihrem Namen zuzuordnen oder andersrum Ihren Namen erstmal zu lernen. Sie gehören, wie viele erstklassige und wirklich sehr gute und bekannte Schauspieler auch, zu den Gesichtsbekannten. Diesen Ausdruck hat, glaube ich, Matthias Brandt mal geprägt. Und also man erkennt Sie. Sie mussten, glaube ich, sogar mal in einer Sauna mussten Sie mal ein Autogramm geben. Ne?
Ja.
Auf eine Brust? Auf eine tropfende, schweißnasse Brust?
Auf einen schweißnassen Hintern. Wunderbar.
In der Sauna, oh mein Gott.
Die Unterschrift ist dann völlig verronnen. Er kannte das nicht mehr.
Sie haben Bud Spencer geschrieben. Man konnte es ja eh nicht lesen.
Kam raus, Terence Hill.
Toll. So, also Sie haben mit 17 am Max-Reinhardt-Institut angeheuert mit einer Sondergenehmigung, weil Sie eigentlich noch viel zu jung dafür waren. Ne? Aber offenbar talentiert genug. Und haben dort angefangen, Schauspiel zu studieren. Das war aber dann schon wieder der nächste Drill.
Ja, also ich bin ja dann rausgeflogen aus dieser Schule.
Aus dem Seminar?
Aus dem Seminar. Nach einem Jahr. Also das war fürchterlich für mich. Weil das war irgendwie, erstens, ich kam vom Land, nicht? Und dann war die Stadt hier und ich wollte einfach leben. Ja? Ich bin ja da zwar in diese Schule gegangen und dann waren ja lauter 23, 24-Jährige rund um mich, die wahnsinnig ehrgeizig waren und die dann aus dem Sprechunterricht kamen. Jeder hat dann gleich gesprochen in der gleichen Tonlage. Ich fand das immer entsetzlich. Irgendwelchen alte Burgschauspieler oder Burgschauspielerinnen haben mir dann immer gezeigt, wie man auf der Bühne spricht und wie man die Tür aufmacht. Und ich war einfach das Klassenbaby, war erstens auch sehr undiszipliniert und bin am Abend immer weggegangen und habe meine Freunde eher außerhalb des Seminars gehabt. Und es war eine wirklich unglückliche Zeit dort und bekam dann auch Kontrollprüfungen, nicht, weil ich auch sehr viel fehlte und habe dann bei einer Kontrollprüfung, glaube ich, also eine Übertrittsprüfung, die man eigentlich nicht machen muss, die muss man nur machen, wenn man wirklich ein schlechter Schüler ist oder nicht da ist. Und ich war ein schlechter Schüler und nicht da und bekam dann zwei Kontrollprüfungen und bei der einen Kontrollprüfung spielte ich einen Witz, den mir vorher jemand erzählt hat, weil der war so, fand ich wahnsinnig lustig. spielte ich diesen Witz und das wollte man nicht irgendwie. Man fand es, das ist sehr unprofessionell, ich bin nicht vorbereitet und man gab mir noch eine Chance und dann fielen ein paar so disziplinäre Sachen vor, auf die möchte ich nicht eingehen, die sind eher unappetitlich. Und man legte mir dann nahe, sozusagen die Schule zu verlassen, was ich auch gerne tat.
Aber Sie haben weiter Theater gespielt, ab 86 vorwiegend an Wiener oder auf Wiener Theaterbühnen. Mhm. Sie haben Volkstheater gemacht und 5 Jahre waren Sie am Theater in der Josefstadt.
Ja. Also zuerst, ich spielte schon während der Seminarzeit, was auch nicht erlaubt ist. Also spielte ich immer heimlich in einer freien Gruppe und kam dann raus und spielte vorwiegend in freien Gruppen und ging dann immer als Gast dann entweder ins Volkstheater oder an die Josefstadt. Also war nie im Ensemble, ich mochte diesen Ensemble-Gedanken nicht. Also ich mag zwar in einem Ensemble arbeiten, bei einem Film, das macht mir wahnsinnig Spaß, aber wenn sich das auf Jahre zieht und man ist die ganze Zeit, hängen 4 Jahre lang die gleichen Typen da zusammen und versuchen sich gegenseitig ständig zu befruchten, dann finde ich das immer eine Sackgasse.
Aber Sie haben es richtig gemacht, dass Sie das Geld, das Sie beim Theaterspielen verdient haben und nicht auf den Kopf gehauen haben, für Workshops ausgegeben, für Schauspielunterricht. Das war eine gute Investition. Sie haben in sich selbst investiert.
Ich habe das eine Zeit lang gemacht und bin dann draufgekommen, dass ich das meiste eigentlich lerne in der Praxis. Mhm. Ja. Und ich war damals auch irgendwo auch orientierungslos. Da gibt es ja dann die verschiedensten Unterrichtsrichtungen, nicht Stanislavski oder Strasberg. Wobei damals wurde Wien überschwemmt von einer Reihe von Strasberg-Lehrern, die alle aus Amerika kamen. Die alle gesagt, ich war der Nachbar von Lee Strasberg oder ich habe ums Eck gewohnt, ich kenne Lee. Und ich habe dann jeder Lehrer hat Robert De Niro oder Marilyn Monroe unterrichtet. Und man ist natürlich dorthin gepilgert. Das hat wahnsinnig viel gekostet.
Damit brüstet man sich, Marilyn Monroe im Schauspiel unterrichtet zu haben?
Ja.
Also Meryl Streep, ja, Marilyn Monroe.
Ja, Meryl Streep, ich kann mich erinnern, der hatte sogar Marilyn Monroe im Schauspielunterricht. Und Robert De Niro, Al Pacino, also da wurde nur mit so Name-Dropping und man ist natürlich als, ach, ja genau, ja, das mache ich, diesen Kurs mache ich.
1988 kamen Sie zum ersten Mal, oder haben Sie zum ersten Mal im Fernsehen gespielt, die Arbeitersaga Die Verlockung. Und den sogenannten Durchbruch, korrigieren Sie mich, wenn es nicht stimmt, als junger Straftäter in Höhenangst. Und ich glaube, dafür gab es dann auch den Max Ophüls Nachwuchspreis oder so. Und seitdem, also das werden Sie jetzt natürlich anders sehen, weil Sie es ja erleben mussten. Aber dann ging es irgendwie ganz gut voran. Also so richtig peinliche Sachen haben Sie ja nicht gemacht. Sie haben zwar auch mal eine Serie gemacht, die jetzt auch wieder aufgelegt wird, neu, ja. Dann bin ich auf so eine Lemming-Reihe gestoßen. Ist das eine Sache, die Sie nur für Österreich produzieren? Sind Sie da so ein Kommissar oder irgendwie sowas? Ich habe das hier in Deutschland noch nicht wahrgenommen.
Ah, das ist eine Krimi-Reihe, das, also eigentlich Romane. Das hat ein Mann namens Lopetzky geschrieben. Und wir haben einen Kinofilm daraus gemacht. Und also es ist keine Reihe, sondern wir haben einen Film gemacht, der lief im Kino. Und man überlegt jetzt, ob wir das zweite und dritte Buch verfilmen. Mhm. Aber ich bin eigentlich, also wie gesagt, das hat auch natürlich auch etwas mit diesen Ensemble-Geschichten zu tun. Auch damals mit Julia, das war für mich auch ganz, ganz wichtig, das zu machen. Vor allem war das auch so ein Tor nach Deutschland, nicht? Man hat ja als österreichischer Schauspieler, hat man immer so ein bisschen, vor allem wenn man jung ist, gibt's immer, wenn man die ersten Castings hier macht, dann sagt man, ja, aber der kommt doch aus Österreich. Der kann doch nur Dialekt. Ich meine, was soll man mit dem machen?
So reden die Deutschen, glaube ich, gerade nicht.
So,
aber ich weiß
nicht,
es nicht genau.
So kommt es bei
das sind die österreichischen Prüfer hier. Die sagen, wir lassen nicht noch mehr ins Land.
Ja, aber das war so irgendwie auch so ein bisschen ein Türöffner nach Deutschland. Ich habe dann sehr viel in Deutschland gemacht und mache eigentlich mehr in Deutschland als in Österreich, weil natürlich, das ist ein wunderschönes kleines Land, aber man muss über diesen Tellerrand hinausschauen.
Wir haben jetzt auch einen Österreicher, den Sie mitgebracht haben, Wolfgang Armbrust. Es lebe der Zentralfriedhof.
Ja. Ja?
So, der Wolfgang Ambros, Es lebe der Zentralfriedhof. Black, Brown, White ist ein Film, den haben Sie, glaube ich, im letzten Jahr gedreht. Der kommt jetzt in die Kinos. Wie ist denn das? Das ist immer zeitversetzt, ne? Wenn man so Werbung macht für...
Ich glaube, 2000...
Eigentlich ist es total egal.
Es ist total wurscht. Wir haben ihn gedreht.
Und Sie spielen den...
Wir haben ihn letztes Jahr gedreht.
Den LKW-Fahrer Don Pedro. Sie haben dafür extra einen LKW-Führerschein gemacht.
Ja.
Erzählen Sie uns was über den Film. Machen Sie uns hungrig.
Zuerst erzähle ich mal was über den Regisseur des Filmes. Das ist der Erwin Wagenhofer. Man kennt den hier wahrscheinlich durch seine Filme. Der hat Dokumentationen gemacht zu Let's Make Money, ein ganz, ganz aktueller
und
Film.
We Feed the World.
Und We Feed the World. Und das war sein erster Fiction-Film, also keine Dokumentation. Und wir haben uns relativ früh getroffen und er erzählte mir von diesem Projekt und ob ich mir das vorstellen kann. Also zuerst redet man davon, also er würde gern 9 Monate unterwegs sein, von Afrika mit dem LKW durch ganz Spanien fahren und einfach, wenn das Wetter gut ist und wenn das Bild gut ist und wenn es passt, dann machen wir eine Aufnahme. Mhm. Also, schon 9 Monate, das wäre teuer. Und er sagt, so viel kann er nicht zahlen. Letztendlich ist das eine ganz normale ein ganz normaler Produktionsrahmen geworden, also ganz normal, es waren 3 Monate. Aber für ihn war zum Beispiel wahnsinnig wichtig, dass ich den LKW-Führerschein mache. Er wollte, dass ich den Film wirklich alles selber fahre. Und wir haben an diesem Film ein Jahr, bevor wir zu drehen begonnen haben, haben wir daran gearbeitet. Ja. Wir haben uns mit den Locations auseinandergesetzt.
Helfen Sie uns doch für das Verständnis oder auch dem Hörer, kurz erklären, worum es geht, dann kann man das besser einordnen.
Okay, ja, stimmt. Also es geht eigentlich, die Geschichte erzählt von einem Menschenschmuggler. Die Geschichte von Don Pedro, der Menschen aus Afrika nach Europa schmuggelt und sich dabei in eine schwarze Frau verliebt. Der hat einen riesengroßen 24-Tonner, da hat eine zweite Wand eingezogen, da, also so wie das ihm passiert, da versteckt er die Menschen drinnen, schmuggelt sie nach Europa, aber eine Frau will mit ihrem Kind nicht einsteigen und er nimmt sie so mit, ja, schmuggelt sie auch über die Grenze mit einem Trick und verliebt sich in diese Frau. Und mit dieser Frau erleben wir zum Beispiel, wie Afrikaner Europa erleben. Das heißt, man muss sich ja vorstellen, die Leute zahlen oder sparen $10,000 zusammen, um von diesem Kontinent wegzukommen. Das geben sie dann irgendeinen Schlepper und die glauben, sie kommen hier ins Paradies. Ich habe das gesehen, die landen dann hier in Spanien und pflücken zum Beispiel unsere Tomaten für einen Battle,
Hungerlohn, ja,
für einen Hungerlohn, leben dann in Slums, das kann man sich gar nicht vorstellen, das ist also schlimmer als Townships in Südafrika, die leben auf Müllhalden, in so Pappschachteln, dort schlafen die, pflücken unsere Tomaten und schlafen dann wieder und leben da 2-3 Jahre und verschwinden dann plötzlich, das sind alles Illegale, die hier sind. Und das Einzige, was sie haben, ist ein Handy. Und damit rufen sie dann zu Hause an und sagen, dass sie angekommen sind und es ist alles wunderbar. Weil sie wollen natürlich die Leute in ihrer Heimat nicht beschämen. Die haben alle gespart dafür, dass der raus kann oder dass die raus kann. Und die glauben, dem geht's jetzt wirklich wunderbar und fangen an, für den Nächsten zu sparen. Ein fürchterlicher Kreislauf. Ja. Naja, um diese Thematik geht's in diesem Film, nicht? Oder dass zum Beispiel diese Afrikanerin, man kommt in Spanien an und ist in einer so Immobilienblase drin, nicht? Ein Dorf mit 5 Golfplätzen und 2000 Villen, die alle leer stehen. Und für die ist das natürlich unverständlich, ja? Warum diese Häuser nicht bewohnt sind. Also, dass das eine reine Immobilientätigkeit ist für jemanden, der sozusagen um sein Überleben kämpft, ja? Oder der in einer ärmlichen Hütte in Afrika wohnt, völlig unverständlich. Also dieses, man lernt sozusagen in diesem Film dieses perverse Europa irgendwo kennen, ja. Also wie wir irgendwie leben, ticken, wie absurd das für andere Menschen ist.
Black, Brown, White im Kino. Fritz Karl spielt den LKW-Fahrer Don Pedro. Die Zeit geht so schnell rum mit Ihnen. Jetzt haben wir noch Elvis Costello. I Want You. Einfach spielen?
Einfach spielen. Große Liebe. Meistens ist es immer, wenn man verlassen wird, hört man dieses Lied.
Oh, my baby, baby. Mein Gast ist verrückt, aber das ist ganz gut. So, Fritz Karl ist heute hier. Es gibt noch 2 Sachen, die auf jeden Fall thematisiert werden müssen. Und zwar einmal das Fliegenfischen nochmal, diesen Gefallen tue ich Ihnen, aber auch mir, weil ich das schön finde und fand, was Sie da so gesagt haben über diese Art des Angelns. Oh, das mögen Sie ja gar nicht, das Wort. Oh, Angeln ist ja Würmerbaden.
Ja, Wurmbaden ist das, ja.
Haben Sie eigentlich die Fliefi abonniert?
Ich weiß alles.
What the fuck is
ja.
the Fliefi?
Hallo, Fliegenfischen, das internationale Magazin.
Flyfishing.
Nein, es heißt Fliegenfischen. Heißt das wirklich Flyfishing?
Es gibt ein Flyfishing, dann gibt es... ich gehe in den Fluss.
Sie gehen dann in den Fluss?
Ja, ich brauche diese Literatur nicht.
Erst ein bisschen melancholische Musik und dann gehen Sie in den Fluss.
Ja, ich brauche das. Ja, genau. Also ich bin da nicht so ein... Das Fachwissen so mit Zeitschriften, das mag ich nicht. Außerdem, glaube ich, habe das einmal gesehen, da sind eigentlich nur so Werbeveranstaltungen drin, wo man überall hinfahren kann zum Fliegenfischen. Ja, da bleibe ich doch in der Heimat.
Ich hoffe zum Beispiel, dass Sie Zeit haben vom 19. bis 22. Januar. Jänner. Ist das Jänner? Ne?
Jänner, sagt man.
Dass Sie da nicht drehen, weil da ist nämlich die Jagen und Fischen in Augsburg, die Messe.
Und da gehen Sie hin. Und ich kann Sie dort bewundern in Wattstiefeln, oder wie?
Ja, mit einem riesengroßen Kescher bin ich auf der Jagd nach neuen
es
Gästen.
Es gibt eine Zeitschrift, die heißt der Setzkescher.
Das gibt's eigentlich. Was sind das für Gestörte, die da... Ich bin Chefredakteurin des Netzcachers.
Ja, aber wissen Sie, was ich noch... Damen in Bikinis mit einem Cacher in der Hand.
Ah, ja.
Das ist so eine ganz komische Fischerzeitschrift, ja.
Der in Deutschland nennt man die It-Girls. Ich habe entdeckt, dass es sogar, als ich mich so ein bisschen in der Fleafy-Szene herumgetrieben habe...
Wie das klingt, wie eine Designer-Droge.
Ja, so ein bisschen schon. Aber
ich habe schon wieder so wahnsinnig viel von meinem Fleafy genommen. Du, boah, wo ist der Fluss?
Es gibt, und das ist das Absurdeste, oder gehört zu den, es gibt, da lacht er sich tot.
Ja, das ist wie ein Fitnessgerät.
Es gibt Angel- und Fliegenrollen-Klingeltöne fürs Handy. Wirklich. Und wenn ich mich damit besser auskennen würde, hätte ich Ihnen einen spendiert. Aber ich weiß nicht, wie ich sowas runterlade.
Verstehe, ich dachte, ich bin der mit den Schwierigkeiten mit dem Computer.
Können Sie versuchen, Sie sind doch mit der Stimme sehr bewandert, vielleicht können Sie uns mal ein Gefühl dafür geben, wie sich ein... Angel- oder Fliegenrollen-Klingelton anhören könnte. Sowas vielleicht?
So. Nein, das war Türglocke. Und so.
Ach, geht doch. Das ist dann. Ach so. Nochmal? Das ist das Geräusch, das Sie machen, wenn Sie die Angel auswerfen.
Nein. Das Geräusch, wenn ich die Angel auswerfe, ist so.
Kein Geräusch. Gut, das habe ich verstanden.
Erkannt. Nein, Moment mal. Sie ziehen da jetzt dieses Fliegenfischen fast in den Fleafy. Was ist das?
Ja, ich dachte, als Insider würde man Fleafy sagen
das ist,
dazu.
Das
nein.
Klingt wie ein Fitnessgerät.
Ja, und wie eine Droge. Ich weiß, warum ist alles nochmal genau. Runterspulen.
Spulen?
Ist die Sage eine gute, ist die Sage eine gute Angel?
Die Sage ist ein amerikanisches Produkt. Sage ist die beste Stange, meiner Meinung nach.
Stange, sagt man?
Ja, Stange. In Österreich sagt man Stange. Hier sagt man Rute. Fliegenstange ist ein bisschen umgangssprachlich. Die Sage ist eine wahnsinnig gute Stange.
Mhm.
Und der Vorteil bei der Sage ist, wenn man die abbricht, was ja öfters vorkommt, dann wird sie einem automatisch ersetzt, weil sie hat lebenslange Garantie.
Toll. Ich habe aus einem Interview, ich weiß
aber
nicht,
Sie wissen gar nicht, was Fliegenfischen ist, oder? Sie wissen es ja gar nicht.
Doch, ich weiß es.
Sie sind nicht.
Ein Besessener. Wenn der Hörer jetzt sehen könnte, wie Sie mit Ihrem ganzen Körper diese Anspannung, die Sie auf mich versuchen zu übertragen.
Deswegen wollten Sie mich am Anfang der Sendung hier fesseln, damit ich keine Nebengeräusche mache.
Der Fliegenfischer ahmt die Fliege nach. Nicht die Stubenfliege, sondern die Eintagsfliege. Davon gibt es bei uns 120 verschiedene Arten. Sie versuchen, den Fluss zu leben und Sie versuchen, die verschiedenen Entwicklungsstadien solcher fucking Larven, die die meiste Zeit ihres Lebens unter Wasser verbringen, in einer kleinen Hülle und dann irgendwann hochstoßen an die Wasseroberfläche und dann entweder von einem Fisch gefressen werden oder aber die Chance haben, sich zu entwickeln zur Fliege. Ist es richtig bis jetzt? Ist es richtig?
Ja.
Ja, gut. Gut, also was macht der, was ist die Faszination am Fleafy?
Dass man unglaublich schnell da drauf kommt. Nein, die Faszination ist, es setzt sich aus mehreren Dingen zusammen. Es ist ein bisschen meditativ, ja, wenn man einfach mit in der Natur ist, mit der Ruhe. Aber es hat auch sehr viel mit Jagd zu tun, weil man ja genau beobachten muss, wo steht der Fisch. Ja? Man wirft ja den Fisch gezielt an, man stellt den Fisch wirklich nach.
Man sieht den Fisch doch nicht.
Natürlich sieht man den Fisch.
Ich will Ihnen jetzt das Angebot machen, das mache ich aber nur einmal ganz kurz. Danach
ich soll
ich mich
hörbar machen, wie man den Fisch sieht?
Nein, wenn Sie das können.
Das ist interessant.
Nein. Nein, ich biete Ihnen jetzt einmalig an, dass wir ernsthaft über dieses Thema sprechen, weil ich weiß, ohne Quatsch, dass Ihnen das wirklich am Herzen liegt und dass Sie das gar nicht mögen, wenn sich Leute darüber lustig machen. Wenn Sie jetzt aber weitermachen, dann mache ich mich mit viel Spaß gerne weiter darüber lustig. Wollen Sie? Sie können es sich aussuchen.
Weil die Sache so ernst ist, können wir uns doch weiter darüber lustig
machen. Na gerne. Ja? Ich bin dabei, sofort.
Also man sieht natürlich den Fisch.
Ja? Woher, wieso sieht man den denn?
Weil wenn der Fisch...
Von oben
das ist doch
sieht
ganz
man
klar,
den.
Nein, erstens hat man eine Spezialbrille auf. Eine polarisierende, also nicht polarisierende, also eine Polaroid-Brille, ja. Das heißt, es nimmt sehr viel von der Wasserspiegelung weg.
Quatsch.
Das sagt immer Quatsch, das macht mich wahnsinnig.
Ich habe noch gar nicht Quatsch gesagt.
Die natürlich ganze Zeit, haben Sie gerade Quatsch.
Sie sehen mit so einer Spezialbrille, können Sie unter Wasser sehen?
So irgendwie wie Raumschiff Enterprise, nein. Das ist eine Brille, die die Spiegelung des Wassers aufhebt.
Gut,
ja. Und dadurch kann ich unter Wasser sehen. Nicht ganz bis zu dem Grund, es kommt darauf an, wie tief es ist, aber ich sehe die Fische stehen. Ja? Wenn ich jetzt an den Fluss gehe, und das heißt den Fluss lesen, das heißt, ich sehe die Strömung, wie die Strömung verläuft, oder ich sehe zum Beispiel, wenn Fische springen oder auf Nymphen.
Das sehe ich ja auch.
Na, sehen Sie, dann wissen Sie, wo
Brille.
Der Fisch steht.
Nee, dann springt er ja gerade, dann steht er doch nicht.
Aber dort auf diesem Platz hält er sich auf.
Warum?
Weil er ein Sichtfeld von einem Meter hat. Ja? In diesem Sichtfeld frisst er die Fliegen. In diesem Sichtfeld taucht er auf, hüpft hier, hüpft da in diesem Sichtfeld.
Immer das heißt, nur, der hält sich immer nur in einem Meter Umkreis auf, dieser Fisch? Schwimmen die nicht weiter von rechts nach links?
Wenn gerade ein Schlupf ist, wenn gerade Fliegen schlüpfen oder sich hinsetzen, dann wird er in diesem Bereich, wo die schlüpfen, wird er sich aufhalten.
Alles
wird er
klar.
Nicht irgendwie 500 Meter weiter schwimmen, wo nichts ist. Nicht? Dann wäre er ja blöd.
Na, vielleicht sind da ja auch welche.
Nein, aber dort, der steht, oder zum Beispiel der Strömung, nicht? Der steht in der Strömung, die Strömung ist hier. Also, die Strömung ist jetzt 10 Meter von mir entfernt und nicht 20 Meter, weil dort ist keine Strömung. Das heißt, der Fisch stellt sich in die Strömung, weil auch dort die Insekten kommen.
Verstehe.
Das heißt, ich sehe den Fisch, wenn er aufspringt oder aufnympft, also oder schlürft auf der Wasseroberfläche. Und das heißt, dann kann ich ihn richtig anwerfen. Das richtige Anwerfen ist, lustigerweise nennt man das Casten. Daher kommt das Wort Casting, richtig besetzen, richtig treffen.
Oh, und Sie mussten ja auch schon mal eine Huche releasen, richtig?
Eine Huche? Es gibt keine Huche.
Sondern?
Ein Tag des Huche. Oh, das ist ja wie im indischen Restaurant. You want this Huche? Ja. Nein.
Sie haben vorhin gesagt, es ist ein Huchengewässer.
Huchen.
Och, als wenn Sie mich nicht verstanden hätten.
Natürlich habe ich Sie verstanden, aber ich wollte Sie korrigieren. Das wollte ich schon den ganzen Tag.
Ich glaube, wissen Sie warum? Weil Sie nämlich die einzige Huche in Ihrem Leben releasen mussten und Ihre Frau oder Freundin Elena hat nämlich schon mal eine Huche gefangen.
Ein Huchen. Ja, die fängt jedes Jahr fängt den Huchen und ich nicht.
Das ist nämlich der Grund. Sie sind nämlich aggressiv an dem Punkt. Das merke ich.
Warum hast du das überhaupt hier angesprochen?
Oh Gott!
Ja. Releasen, soll man das Wort Releasen noch erklären?
Haben Sie zurückwerfen wahrscheinlich, oder?
Gut, ja.
Daher kommt übrigens auch der Begriff Backfisch, dass die jungen, kleinen Fische, die zu klein waren, um sie zu verkaufen und zu verzehren, von den Fischern zurück ins Meer geworfen wurden. Also Back.
Ah, verstehe.
Back ins Meer.
Ach so, nicht Backfische essen.
Nein.
Beim Backfleisch.
Ja, die sind die Kleinen zu klein.
Verstehe, ich muss schnell so einen Fliffi nehmen.
Boah. Oh, Small Town spielen wir jetzt Lou Reed und John Cale. When you're growing up in a small town, when you're growing up in a small town. Radio 1, die Sendung für den angehenden Fliegenfischer, die hörbar heute mit Fritz Karl. Gibt es denn, es ist jetzt so der letzte Gesprächspart, das machen wir sauber, jetzt putzen wir aus sozusagen, gibt es noch etwas, was es beim Fliegenfischen nachzureichen gilt? Also ich weiß, dass Sie Ihre Drehorte, wenn Sie wissen, dass Sie ein Engagement annehmen für irgendeinen Film oder was auch immer, wenn das klar ist, dann gucken Sie immer erstmal nach fließenden Gewässern in der Nähe. Denn dann kommt die Rute, dann kommt die Stange mit.
Dann kommt die Stange mit, ja. Ja, aber es ist nicht so, es klingt so irgendwie so Drehort vor Drehbuch. Nein. Nein, zuerst ist das Drehbuch und manchmal hat man dann die Möglichkeit, auch dort zu fischen. Also ich hab eine Reiseroute.
Das ist zum Beispiel eine gute Pointe gewesen. Das war, auch wenn Sie Ihr Gesicht sehr verziehen, was der Hörer nicht sehen kann. Reiseroute ist schön.
Ja.
Ist schön. Und dass Elena nun auch Fliegen fischt, ist das Zufall oder haben Sie sie angefixt?
Ich habe die Frau Ulig dazu gebracht. Ja, die ist mitgegangen, wollte das unbedingt machen und fischt mittlerweile sehr, sehr gut. Wie gesagt, hat sich spezialisiert auf die Huchen. Und auf das normale Forellen- oder Eschenfischen, das ist mit den trockenen Fliegen, da hat sie noch eher Schwierigkeiten, weil das Schwierige am Fliegenfischen ist dann doch eine gewisse Technik zu lernen, weil diese Fliegen haben ja kein Gewicht. Das heißt, ich muss mit einer Wurftechnik dieses federleichte Konstrukt, das auf einen widerhakenlosen Haken hängt, hinaus in den Fluss schleudern.
Gänsehaut. Ja, ich dachte immer, dass Männer sich zum Angeln im Klischee zurückziehen, um Ruhe vom Partner zu haben für einen Moment. Und sie nehmen ihre Partnerin mit ins Wasser. Also wie nah steht man denn dann beieinander? In so langen Stiefeln wahrscheinlich?
Ja, also meistens sind das Watthosen mittlerweile. Das gehen ja bis zur Brust und man steht so 50, 60 Meter voneinander entfernt, nicht?
Und dann redet, also wenn man redet, ist man... Dann verscheucht man ja unter Umständen die Fische. Ist das richtig oder nein?
Nein, das ist Quatsch. Man kann miteinander reden. Aber man ist meistens konzentriert. Man ist in so einer ganz komischen Anspannung und Konzentration. Ja, so.
Anspannung und Entspannung.
Ja, das ist so ähnlich. Wenn man das Fliefi nimmt, dann ist das auch so. Ich komme da nicht mehr weg.
Da kommen Sie nicht drüber weg, oder?
Ich komme von dem nicht mehr weg.
Von diesem Fliefi. Und die Kinder, die werden dann in der Zeit gehütet. Die Kleinen.
Also ja. Na, meine großen Kinder gehen ja auch fischen. Also die gehen dann manchmal mit und die Kleinen werden gehütet. Wir haben ein sehr gutes Konstrukt mit Kinderfrau und Au-pair. Mhm. Anders würde das nicht gehen bei unserem Beruf.
Weil die Au-pairs dürfen ja nicht so hübsch sein. Also hat Elena die ausgesucht?
Natürlich. Oh Gott, das ist fürchterlich. Sarah, ich hoffe, du hörst das nicht. Das beste Au-pair. Vielen Dank, dass du bei uns bist.
Oh Gott, wie unsensibel, natürlich. Wahnsinn. Wir können es nicht mehr zurücknehmen.
Nein.
Es gibt noch eine andere Frage, die ich Ihnen zum Thema Partnerschaft stellen wollte.
Ja.
Als Sie Elena kennengelernt haben, es gibt jetzt zwei Versionen. Einmal, Sie standen sich auf irgendeinem Filmfest gegenüber und haben sich sofort ineinander verliebt. Und die andere Version ist, hier in Berlin, in einem Café, seien Sie sich über den Weg gelaufen. Jetzt müssen Sie irgendeine Art von Reaktion zeigen. Das erste stimmt, das zweite stimmt. Keine der beiden Versionen stimmt.
Keine der beiden Versionen stimmt.
Gut, aber Sie standen sich gegenüber und waren ziemlich beide vom Donner gerührt.
Ja, das war auf der Gründungsveranstaltung der deutschen Film- und Fernsehschauspieler. Da gibt es eine Interessensgemeinschaft.
Okay.
Und da gab es eine Gründungsveranstaltung. Und wir hatten das schon in Österreich schon länger.
Mhm, nicht? Natürlich.
Und das war ja österreichischer Abgesandter zugegen.
Mhm.
Und dann stand da eine Frau an einer Säule gelehnt, in einem Kleid mit langen Haaren und hat die ganze Zeit geredet und sich wahnsinnig aufgeregt. Und ich dachte, wer ist das? Das ist ja super sexy. Und dann stand man sich gegenüber. Und man kannte sich nicht wirklich, aber über einen Freund so peripher, nicht? Und wir wussten dann, irgendwie sind wir da rot geworden. Und es gibt die Erzählung von Hans-Werner Meyer, der uns vorgestellt hat und sich aber total lächerlich vorkam, weil er sagte, er dachte die ganze Zeit, wir haben schon längst ein Verhältnis, so wie wir reagiert haben.
Hatten Sie aber nicht. Und ich habe gelesen, dass es 3 Monate gedauert hat bis zum ersten Kuss.
Ja.
Das stimmt nicht ganz, oder?
Ja. Ja.
Gut, dann erklären Sie mir mal.
Es hat einfach damit zu tun, dass ich musste am nächsten Tag weg. Man hat dann immer nur telefoniert so ein bisschen. Dann hat man sich wieder getroffen in München beim Filmfest.
Ja.
Und irgendwie, also sie hat, glaube ich, in Hamburg und in Berlin gedreht. Ich drehte irgendwo in Wien.
Worauf ich hinaus will, ist einfach, also Sie haben,
sie
ist ja dann zu Ihnen ziemlich schnell mit Sack und Pack nach Wien gezogen.
Zuerst bin ich nach Hamburg. Also man hat sich dann verabredet, dass man jetzt Schluss ist mit dem Telefonieren und mit diesen Scherzen und so. Es war immer so lustig und ich habe dann irgendwann gesagt, können wir mal ernst miteinander reden? Ich, weil eigentlich bin ich ein ernster Mensch, Romantiker und Dings.
Ja, ja.
Und dann hat man sich in Hamburg getroffen und nach dieser Nacht in Hamburg musste man dann zurück und sozusagen jeder hat seine schlampigen Beziehungen aufgelöst.
Worauf ich hinaus will, ganz abstrakt, an Ihrem Beispiel aber aufgezogen, als ich so las, es hat 3... Das ist doch noch gar nicht lustig.
Es ist schon lustig.
Nein!
Ja.
Wenn es 3 Monate dauert, wenn man total verknallt ist ineinander und 3 Monate dauert bis zum ersten Kuss, ist das wichtig für Männer? Oder erklären Sie mir doch mal, warum es für Männer wichtig sein kann, mit so etwas zu warten, auch mit dem ersten
Sekretaustausch, ja, wollten Sie sagen? Sex dürfen Sie ja hier in der Sendung nicht sagen. Titten und Heroin darf man nicht sagen, Sex darf
Busen
man nicht sagen.
Busen darf man Busen, nicht sagen,
also
Busen,
verstehe.
Heroin
aber
und
Sie
Sex.
Aber Sie hätten es sagen können, Sekretaustausch.
Nee, das finde ich eklig, das klingt so nach Labor. Ja? Nein, mir geht es einfach, ich würde gerne darauf hinaus, ob das wirklich, es heißt ja ganz oft, dass das irgendwie dann dazu beiträgt, dass die Sache ernsthafter wird, wenn man sich viel mehr Zeit damit lässt, sich zum ersten Mal zu küssen oder zum ersten Mal zusammen zu schlafen. Ist das so, dass ein Mann eine Frau dann mehr schätzt oder dass Sie eine Frau mehr schätzen, die sich mehr Zeit lässt damit? Sie, erstens müssen Sie nicht antworten, zweitens ist es keine Fangfrage.
Nein, natürlich, das ist ganz interessant. Also bei uns war das der Fall einfach, das hat sich auch so ergeben, ja, aufgrund unserer Arbeitssituation. Man hat zwar viel miteinander telefoniert, aber das war so, also man kam nicht zusammen. Mhm. Und, aber wenn Sie mich jetzt so fragen, ist es, ich glaube schon, dass das nicht nur für einen Mann, sondern auch für eine Frau, dass das, also bin ich ja wahrscheinlich sehr konservativ, also dass das schon eine andere Bedeutung hat, wie sich kennenzulernen und sofort in die Kiste zu gehen. Darf man das sagen hier in der Sendung?
Ja, Kiste ist super. Kiste ist super.
Also ich, so komisch das klingt, ja. Aber es ist auch jeder Verlauf einer Beziehung oder
natürlich,
ist eben
ja,
anders. Es gibt auch Leute, die gehen dann nach 5 Minuten miteinander ins Bett
und bleiben ein Leben lang zusammen.
Es gibt ja keine wirkliche. Es gibt Leute, die sich irgendwie ein halbes Jahr und dann
stellen Sie sich mal vor, Sie warten und Katze im Sack gekauft. Und
fürchterlich, wenn jemand schlecht schmust oder so.
Schlecht küsst.
Oh. Wahnsinn, ne? Dann ist die Sache sofort beendet.
Absolut.
Da hat man ein halbes Jahr.
Ich weiß genau.
Wahnsinnige Essenskosten gehabt. Kinokarten, Theaterkarten, sonst irgendwas. Und dann das.
Ich habe mir sogar eine Sage gekauft.
Schrecklich.
Nee, Sage heißt es ja nicht, sondern...
Sage. Ja.
Na, gut, da, wir sind...
Also, wie gesagt, man sollte die Schmuseprobe auf jeden Fall so früh wie möglich machen.
Toll, dass Sie Schmusen sagen. Ich dachte, Schmusen stünde auf dem Index, nein? Nee, finde ich... Nee, also wir sind
was
auch schon am Ende...
Sagen,
doch, Schmusen dürfen Sie sagen.
Schmusen ist ganz süß.
Wir sind am Ende, fast. Möchten Sie noch was? Nochmal eine Entschuldigung an Sarah, ist nicht nötig, glaube ich. Nee, jetzt haben wir aber noch ein bisschen Zeit, 1,5 Minuten, um herauszufinden, warum Sie sich für die Arie der Carmen entschieden haben.
Oh. Habe ich mich dafür entschieden, verstehe, das Bizet. Das war irgendwie mein erster Auftritt mit den Sängerknaben bei der Staatsoper. Und dazu muss man sagen, dass es ja meistens alte Inszenierungen sind, nicht? Die Carmen-Inszenierung der Staatsoper wurde in den 60er Jahren irgendwann von Otto Schenk gemacht und wurde über Jahrzehnte mitgeschleppt. Das heißt aber, dazwischen sind verschiedene Generationen von Sängern oder Sängerknaben. Das heißt, es gibt nur eine kleine kurze Einschulung auf einer Probebühne. Da kommt dann ein österreichischer Regieassistent, sagt, so auf, Burschen, ihr geht's da oben auf die Bühne, da kommt eine fette Frau, das ist die Carmen, die Blade rennt über die Bühne. Blade heißt besonders dick. Die Blade rennt über die Bühne und dann haut sie Stangen um. Steht's mir nicht unter der Stange. Ich stand natürlich, war mein erster Auftritt, Staatsoper, ein Riesenhaus, und ich stand natürlich unter der Stange und wurde von einem Statist im letzten Moment gerettet.
Zur Seite gerissen.
Gerissen.
Okay. Die Zeit ist um, was ich sehr bedauere, weil ich glaube, ich hätte, was Sie mir alles in den Pausen erzählt haben, als die Musik lief, von Ihren Geisterheilungen und diese ganzen schönen Geschichten. Kommen Sie doch bitte nochmal unter falschem Namen hierher.
Gut.
Ja, versprochen?
Unter Fliefi.
So, ich hoffe, dass es für Sie einigermaßen amüsant war und wünsche Ihnen noch einen schönen restlichen Sonntag und würde mich freuen, wenn Sie auch nächste Woche dabei sind. Tschüss. Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.